Großartig, guten Tag, schönen Sonntag. Hallo Internet, da ist das Internet. Hallo Aufzeichnung, schön, dass ihr alle da seid und dass ihr die Zeit mit mir verbringen wollt. Ich hatte mir überlegt, einen Talk einzureichen zum Thema Auftraggebender als Maintainer mit dem Untertitel von Ein Konzept der Unmöglichkeit. Ich werde euch im Verlaufe zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, was ich persönlich sehr schön finde. Aber vor allen Dingen ganz wichtig, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ihr wollt was über Open Source und in der Verwaltung und wie mache ich das eigentlich und Hürden abreißen, gibt es parallel zu dieser Veranstaltung im Nebenraum einen Vortrag, der eigentlich genau diese Themen behandelt. Gute Nachricht, ihr könnt aber auch bleiben, weil ich gelernt habe, alles wird aufgezeichnet. Und insofern geht es mir eigentlich heute darum, über diese Idee von Public Money, Public Code hinaus eine Aufmerksamkeit zu machen, wie kriegen wir eigentlich das Thema der Nachhaltigkeit dabei geregelt. Wenn du heute ausschreiben kannst als Auftraggeber der öffentlichen Verwaltung oder auch wenn du Förderprogramme bekommst, haben wir es dank solcher Initiativen wie Public Code, Public Money geschafft, das Thema Nachnutzung in die Ausschreibung reinzukriegen. Ihr bekommt aber in den Ausschreibungen Varianten von diesen vier Bullets. Also das Projekt soll Open Source entwickelt werden. Es soll quelloffen sein. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn ich über Open Source rede, meine ich eigentlich Free and Libre Open Source und ich meine nicht quelloffen, sondern ich meine auch tatsächlich den Freiheitsgrad an der Software. Oder auch solche Bullets wie Source Code soll auf einer öffentlich zugänglichen Plattform veröffentlicht werden. Aber natürlich auch, das ist so ein, ich habe das immer formuliert als die Politik hat Open Source einen neuen Begriff geben müssen, deshalb heißt das jetzt Nachnutzung. Was passiert aber dann, wenn solche Projekte umgesetzt wurden? Solche Projekte, wir aus der Open Source Welt nennen sowas gerne, die werden dann über den Zaun geworfen. Und wenn man sich die öffentlichen Repos anguckt, die mit Fördermitteln oder mit unseren Steuergeldern finanziert werden, dann stellen wir fest, da gibt es sehr viele Repos auf diesen öffentlichen Code Repositories, wo teilweise der Code genauso alt ist, wie die Förderperiode ein Ende gefunden hat. Die Dokumentation gibt es ab und an, aber der Softwarestand ist nicht auf dem aktuellsten Stand und die Dokumentation ist meistens auch nicht so einladend, dass man sagt, ich verstehe, was sie tut und ich kann hieran weiterarbeiten. Also für mich und sicherlich nicht nur für mich, dieses Bild, was übrigens ChatGPT produziert hat, auch das seht ihr in diesem kleinen Code da unten, da träumt quasi der Algorithmus davon, was bedeutet Software über den Zaun werfen. Nun sprechen wir in der Entwicklerszene oder Entwicklerinnen-Szene von Maintainern, ja typischerweise als Maintainer, die Code maintainen. Und so versteht es auch tatsächlich die Wikipedia, die an dieser Stelle sagt, okay, im Bereich der Softwareentwicklung eine oder ein Hauptentwickler, der für Entwicklungsprojekt einen Teil davon Entscheidungen trifft. Trotzdem denken wir meistens an Softwareentwicklung. Und ich würde einladen, ich habe noch keinen besseren Begriff als Maintainer gefunden, dass wir den aber ein bisschen größer denken. Und zwar in Richtung Produktverantwortung, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterentwicklung. Und diese Themen sind meiner Meinung nach bislang komplett unterbelichtet gewesen, wenn wir über Open Source, Nachnutzung in der öffentlichen Verwaltung oder bei Auftraggebenden sprechen. Ich lasse euch ein bisschen teilhaben an Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Auch ich war mal jung und hatte große Ideen, wie wir das Thema Open Source nachhaltig finanziert bekommen. Und bevor ich damit aber anfange, hallo, ich bin Stefan Lucco. Ich verdiene mein Geld mit einer Agentur. Wir sitzen in Berlin und ehrenamtlich auch jetzt hier bin ich als Gärtner, als Botschafter für freie Content-Management-Systeme. Wir haben uns zusammengetan mit Drupal und Plon und Typo und Joomla und wie sie alle heißen und haben das Ganze gestartet als Marketinginitiative, um Open-Source-Content-Management-Systeme in die Köpfe der EntscheiderInnen reinzubringen. Mittlerweile machen wir immer mehr Lobbyarbeit, weil wir festgestellt haben, ungefähr 60% aller Webseiten, die es im öffentlichen Internet gibt, werden von freier Software aus unter anderem auch dem CMS Garden bespielt. Genau, meine Fehlannahmen in den Anfangszeiten. Ich habe auf alle meine Angebote für Aufträge eine Flossabgabe raufgeschrieben. Gesagt, optionale Position, 10% der Auftragssumme, die bezahlt ihr extra dafür, dass wir die freie Software weiterentwickeln, für die ihr keine Lizenzgebühren zahlen musstet. Ratet, was passierte? Kein einziger hat freiwillig gesagt, ich nehme diese optionale Position an und erhöhe das Budget. War eine schöne Idee, hat bei mir nicht funktioniert. Wenn ihr Agenturen seid, wenn ihr Dienstleister seid, probiert mal aus, ob das in euren Zielgruppen funktioniert. In meinen hat das nicht funktioniert. Die zweite ganz, ganz wesentliche Fehlannahme war, dass ich dachte, wenn jetzt Auftraggebende eine Projekt mit einem größeren Budget umsetzt, dann liegt das natürliche Interesse auch bei diesen Menschen, sich dauerhaft und nachhaltig um die Weiterentwicklung dieses mit dem Budget, was ja meistens auch unsere Steuergelder sind, irgendwie auch sich dafür zu bemühen, dass das halt lebendig ist. Also wenn man raufguckt, wie funktionieren Open-Source-Communities oder Open-Source-Projekte, dann gibt es halt eine Governance und ich hatte die Fehlannahme, die würde automatisch beim Kunden liegen. Das ist auch nicht der Fall gewesen. Dann habe ich aber auch ganz absurde Begrenzer kennengelernt. Der erste Punkt, der hat mich total geflasht. Ich hatte mit einem Bundesland zu tun und habe ihnen die Idee von Nachnutzung in anderen Bundesländern schmackhaft bringen wollen. Und dann hieß es tatsächlich, unsere Landesmittel, die wir hier einsetzen, müssen an unseren Landesgrenzen ihr Ende finden. Also wir bauen doch nicht für das Nachbarbundesland. Ich weiß nicht, ob das heute geheilt wurde. Das ist eine Information, oder eine Erfahrung, die ich ungefähr vor 4 Jahren gemacht habe. Ich hoffe, ich sehe da einen Kopfschütteln. Also es scheint auch heute noch so zu sein, was auch immer uns da treibt, aber die Idee von, wir tun was, was über unsere Landesgrenzen hinaus Nachhaltigkeit bringt und verstehen, dass das auch Nutzen stiftet und möglicherweise und so fort, das scheint also auch immer noch nicht zu sein. Das Gleiche mit einem Förderende. Also diese Projekte haben eine Projektlaufzeit oder ein Förderantrag hat eine Förderlaufzeit und irgendwann ist das zu Ende. Und wenn wir heute mit diesen Geldern eine Software entwickeln, die im Internet erreichbar sein soll, dann müssen wir uns eigentlich ab Tag 1 die Frage stellen, was passiert, wenn die Förderperiode zu Ende ist. Als Teil der Open Source Communities und als täglicher Nutzer des Internets sage ich, die einzige ehrliche Antwort darauf ist, wenn das Datum zu Ende ist, also wenn das Datum erreicht ist und ihr keine Anschlussfinanzierung auf die Beine gestellt habt, dann nehmt bitte diese Software offline, weil ich ansonsten ein potenziell gefährdeter Internetnutzer eures Projektes ist, was nicht maintained, nicht weiter mit Sicherheitsupdates versehen, im Internet live ist. Und dann haben wir so Themen, du hast doch schon Geld, du willst jetzt noch, dass wir mitarbeiten? Wir haben doch sowieso schon so viel auf dem Tisch. Ich kann jetzt als von auftraggebenden Seite, ich kann doch jetzt nicht noch Ressourcen bereitstellen, um dich tatkräftig dabei zu unterstützen. Du bist doch der Experte und nicht wir. Du hast das Geld, mach jetzt doch das, was wir eigentlich wollen, was wir zwar vielleicht am Anfang nicht so scharf formulieren konnten, weil ihr habt das vielleicht auch schon kennengelernt. Jetzt, wo ich sehe, habe ich es mir ja ganz anders vorgestellt. Aber es ist einfach so, dass tatsächlich Mitarbeitende, die dann halt solche Projekte umsetzen sollen, nicht adäquat Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, um eigentlich auch das Projekt zu ihrem eigenen Projekt zu machen. Und legitimer Punkt, ganz viele meiner Erfahrungen im Bereich Kunden und Auftraggeber, die sind alle keine Softwareentwickler oder sagen immer, wir sind doch kein Hersteller, wir sind doch eigentlich Verwender. Warum ich das kritisch finde, kommen wir auch noch ein bisschen später drauf. Dann gibt es so einen Bereich Mut, den ich nicht ganz unwichtig finde. Ich habe ein sehr schönes Projekt auf dem Tisch gehabt. Da ging es darum, eine freie Software zu entwickeln, die tatsächlich ein Gamechanger gewesen wäre in genau dieser Branche. Ein erster initialer potenzieller Auftraggeber hatte die Kontaktanbahnung gemacht und gesagt, oh, das wird mir alles zu groß, wir brauchen einen zweiten. weil ich alleine kann das ja gar nicht tun. Dann haben wir also ganz lange überlegt, wen können wir als Zweiten dazu finden und hatten einen Zweiten. Und als die zwei zusammen waren, sagten sie, ich brauche einen Dritten. Und so ging das weiter und irgendwann war klar, sie fühlten sich, egal wie groß, egal wie viele Partner, sie fühlten sich nicht in der Lage, zueinander so zu finden, dass sie sagen, wir machen das jetzt gemeinsam und lassen uns auf das Abenteuer mit einem gegebenenfalls offenen Ausgang, ob das scheitert oder ob das nicht scheitert oder ob es funktioniert, ob es in time, wie sie sich das vorstellen, funktioniert. Nein, sie haben gesagt, egal wie viel, es waren nachher drei oder so, wir trauen uns das nicht. Wir haben aber auch ganz oft in den Organisationseinheiten der Kunden und Auftraggeber einfach schon eine Unsicherheit über, welche Lizenz soll ich denn eigentlich für meine Software wählen. Ist GPL, ist ARGPL, ist MIT und wie sie alle heißen. Das heißt, ist das unsere Aufgabe, Kunden und Auftraggebende dabei zu beraten? Ich sehe es schon so, aber wir müssen auch, glaube ich, an der Stelle alle dafür sorgen, dass wir viel mehr von diesem eher vielleicht langweiligen, aber relevanten Talks auf die Bühnen bekommen und auch dahin, wo sich die Menschen dafür entscheiden müssen, diese Talks hinbringen, damit sie sich einfach inhaltlich damit auseinandersetzen, was wollen sie eigentlich erreichen. Ja, also man könnte ja eine Lizenz bauen, dass man sagt, okay, meine Landesmittel werden nur in der Lizenz in meinem Land und wenn du da draußen bist, dann kannst du es einkaufen oder was auch immer, muss man mal drüber nachdenken und ihnen diese Vorschläge unterbreiten. Was ich aber auch spannend finde, ist, auch festgestellt, tatsächlich Menschen, die mitarbeiten wollen, die dann plötzlich sagen, oh je, dann sieht man ja, was ich da verzapfe. Ja, also die Angst von Angestellten, fällt mir das auf die Füße, wenn die Welt jetzt die Qualität meiner Arbeit sehen kann. Als Teil der Open Source Community sage ich, ja, das passiert mir jeden Tag. Die Rechtschreibfehler sind da drin. Der Code hat Fehler, wir sind alle nur Menschen, aber wir können alle raufgucken und das gemeinsam besser machen. Aber diese Haltung ist nicht zwingend eine, die uns natürlich mitgegeben ist, weil wir oft einfach auch quasi den Druck des Erfolgs, den Druck des Gutseins und des Gutarbeitens irgendwie spüren, wenn wir Angestellte in Organisationseinheiten sind. Ich persönlich halte das für Quatsch, so wie es da steht, aber das ist ja ein anderer Quatsch, der hier gemeint ist. Dann haben wir noch so einen ganzen Bereich, da hätte ich jetzt auch vielleicht die Lizenz reinpacken sollen, fällt mir jetzt auf, der so im Legal-Bereich stattfindet. Erster Punkt, auch wir als Dienstleister müssen diese Frage geklärt haben, also wem gehört der Code? Wie handeln wir das in unseren Arbeitsverträgen mit unseren Angestellten aus? Ja, also machen die das in meinem Namen, machen die das als frei, wo steht da ihr Name, wie und wo? Oft ist das einfach nicht geklärt. Lässt sich leicht lösen, aber ist ein Hemmschuh, um einfach Menschen auch dazu zu bringen, mal eben mitzuarbeiten. Ihr glaubt gar nicht, wie der zweite Bullet, wie relevant der ist. Der ist vor allen Dingen in der öffentlichen Hand, in der Behörde etwas. Ich bin selbst vom Glauben abgefallen, als ich diese Argumente gehört habe. Aber es ist üblich. Es gibt nämlich irgendwelche Absprachen in Betriebsräten und Ähnlichem. Und weil wir ja alle Metadaten kennen, davor haben wir ja schon irgendwie, auch sind wir ja gewarnt worden, immer wenn es darum geht, Facebook-Nachrichten oder Messenger-Daten zu schicken. Hier geht es darum, wenn ich so ein Commit auf eine öffentliche Plattform packe, dass dann halt sowas wie eine Uhrzeit dasteht. Und ist jetzt 23.30 Uhr an einem Samstagabend Arbeitszeit oder ist es keine Arbeitszeit? Könnte mir daraus ein Schuh gedreht werden, dass das sichtbar ist? Es ist einfach an vielen Stellen ungeklärt. Dann haben wir auch so ganz banale Themen, die immer wieder irgendwie auftauchen. Ich würde ja mitmachen, aber ich muss AGB zustimmen. Und darf ich das? Ja, also darf ich das dann, wenn ich denn Teil einer Organisationseinheit bin und an der Stelle sage, ich arbeite an dem Projekt für meinen Arbeitgeber hier. Also sagt mir doch einfach, darf ich das oder darf ich das nicht? Und der letzte ist gefühlt esoterisch, aber auch aus verschiedenen befreundeten Unternehmen, die viel mit öffentlicher Hand und Verwaltung zu tun haben. Genau das, ich lese es einmal vor. In Behörden arbeiten oft Leute, die zwar persönlich handeln, sich dann aber lieber hinter ihren, also mit ihren Entscheidungen und dem Dienstherrn anonym verstecken wollen. Das heißt, es ist auch gar nicht so sehr in ihrem Interesse, plötzlich tatsächlich in ihrem Namen Code Contributions zu machen, weil sie ja nur ein Teil eines größeren Projektes sind. Also auch so eine gewisse Unsicherheit, die meiner Meinung nach geregelt gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe festgestellt, auf dieser Erfahrung ist es total schwer, tatsächlich ein Dreamteam zu finden, um solche Projekte umzusetzen, wo Nachhaltigkeit nicht nur ein anderer Begriff für freie Software ist, sondern wo es auch tatsächlich darum geht, dass Kunden oder Auftraggebende in diese Rolle des Maintainers reinpacken. Und weil ich irgendwie Ankündigungen, die ein schlechtes Ende vermeintlich mitteilen könnten, immer doof finde und eher ein Fan von Happy Ends bin, auch wenn das vielleicht ein bisschen kitschig klingt, habe ich euch mal Open Culturas mitgebracht. Normalerweise kommt jetzt der Projektmanager auf Seiten des Kunden von dem Landschaftsverband Südniedersachsen auf die Bühne und stellt diesen Vortrag vor. Deshalb bin ich heute nur mal sein Stellvertreter. Genau, ich springe auch ein bisschen schneller dadurch. Culturis als Idee des Landschaftsverbandes Südniedersachsen hat im Kontext von Heimat 2.0, einem Förderprogramm für Regionen entwickeln, einen Antrag gestellt, um eine Kulturplattform für Südniedersachsen zu schaffen. Und hat das dann offiziell ausgeschrieben und wir haben dann tatsächlich als Agentur diesen Zuschlag bekommen und meine Mission von Anfang an war, diesem Auftraggebenden zu sagen, deine Wünsche sind zu groß für dein Budget und außerdem ist dein Budget sowieso mit Förderperioden Ende, irgendwann zu Ende und dann hast du vielleicht aber erst eine erfolgreiche Plattform. Deshalb musst du von Anfang an zwei Sachen machen. Du musst es generisch denken und deine eigene Plattform als quasi Verwendung des generisch produzierten Software-Teils verstehen und du musst als zweites von Anfang an weiteres Geld einsammeln. Wir haben dann auf dem Weg festgestellt, dass eine Idee, die ungefähr 85-90% deckungsgleich mit dem Anforderungskatalog von Culturis in Sachsen-Anhalt entstehen sollte und hatten plötzlich unseren zweiten Verwender und konnten gemeinsam die Plattform Open Culturas entwickeln. Um euch mal ein Gefühl zu geben, so sieht, ich bin in Berlin, also wenn ihr irgendwie hier aus Westdeutschland kommt, ihr kennt vielleicht Südniedersachsen, ich musste erst dahin fahren. Und so sieht dann Sachsen-Anhalt aus. Und das eine ist quasi die Region für das freie Theater. Das ist dann Theatris und Culturis hat jetzt nicht so einen engen Fokus auf ein Kulturangebot gehabt, sondern da ging es ums allgemeine Kulturangebot. Und um euch mal zu zeigen, was das dann bedeutete in der Praxis, weil tatsächlich die Auftraggebenden sich darum gekümmert haben, mehr Mitstreiter zu finden, mehr Fördertöpfe aufzutun, ist das jetzt eine ziemlich, wie ich finde, bunte Sponsorliste von Leuten, die in ganz unterschiedlichen Größen Geld in den Topf geworfen haben, um tatsächlich diese Konzeptidee mit einem Team in eine Umsetzung zu bringen. Das war der Pitch, die Frage zur Übertragbarkeit. Also denken wir die Plattform generisch genug, damit sie auch in anderen Branchen, in anderen Regionen stattfinden können? Und das Schöne ist, dadurch, dass wir zwei Projekte mit unterschiedlicher Ausrichtung in unterschiedlichen Regionen von Anfang an hatten, konnten wir sozusagen unseren eigenen generischen Ansatz zweimal verproben. Schwierig ist es immer, wenn man das mit einem versucht, weil dann stellt man immer fest, hier funktioniert das und dann gibt's irgendeinen zweiten und dann stellt man erst fest, okay, dass es dann doch nicht so ganz generisch war, aber das ist uns hier tatsächlich zu Hilfe gekommen, dass wir das konnten. Ganz kurz nur, worum geht's bei Open Culturas? Wir haben einen Kalender, wir haben einen Veranstaltungskatalog, wir haben Magazine, Orte, Profile und eine Online-Community. Oder anders, wir bringen Veranstaltungsorte, Kulturschaffende und Kulturinteressierte zusammen auf dieser Plattform und machen das regional, so war der Fokus initial, sichtbar. Ich zeige euch hier so ein paar Screenshots, wie sowas aussieht. Ja, also auch mit eingebundenen Umkreis suchen, dass man dann halt sagen kann, okay, ich wohne hier, zeig mir mal, was in den nächsten Tagen wo abläuft. Und dann springt man, weil das war halt auch eine der Ideen von Anfang an, vernetzt Informationen, nicht mehrfach eintragen und einen hohen Grad von, ich klicke rauf und komme dann auf Einzelansichten. Und um euch so ein Gefühl zu geben, so sieht das dann aus. Ich klicke von da nach da, von hier nach dort und alles ist miteinander vernetzt und ich kann das in unterschiedlichen Darstellungen einfach auf dieser Webseite zum Fliegen bringen. Was hier auf diesen Folien noch nicht drauf ist, das hat so eine Aufmerksamkeit gebracht, dass wir mittlerweile in dem Datenraum Kultur dabei sind. Das ist so ein neu geschaffener Raum, der im Rahmen des Gaia-X-Projektes aufgesetzt wurde. Und wir sind dort ein, ich glaube, Prototyp heißt das, oder Anwendungsfall, wo es um die sogenannten vernetzten Kulturplattformen geht. Weil auf der einen Seite, also ich als Berliner habe das Thema nicht ganz so, aber wenn ich jetzt an der äußeren Zipfel von Sachsen-Anhalt wohne, nicht Sachsen-Anhalt, von Südniedersachsen, und auf der anderen Seite Ostwestfalen-Lippe ist, dann ist mir das ja am Ende des Tages egal, ob ich links lang fahre oder rechts lang fahre, weil ich will was in meiner Nähe haben. Blöd nur, dass da zwei Plattformen entstanden sind, die sozusagen ihre jeweilige Region an der Ländergrenze beenden. Und im Rahmen von diesem Datenraum Kultur tauschen wir halt Informationen untereinander aus. Genau, das waren die gesamten Meta-Ziele dabei. Kultur braucht Sichtbarkeit. Die Software soll Open Source frei nutzbar und anpassbar entwickelt werden. Und das, was tatsächlich immer wieder erzählt werden muss, wenn wir Software, die bereits da ist, in neuen Projekten verwenden, dann wird mit neuem Projektbudget die Software besser gemacht, weiterentwickelt und alle partizipieren davon. Und das ist tatsächlich etwas, was gerade wenn es darum geht, mit unseren öffentlichen Steuergeldern zu operieren, eins, was für mich zumindest Nachhaltigkeit tatsächlich in die richtige Richtung bringt. Genau, hier die Einladung, lasst uns reden. Ich habe auch eine Handreichung in Aussicht gestellt. Ich habe das mal in Draft gepackt, weil da kann man sicherlich noch ganz, ganz viel mehr dazu packen. Und ich bin nachher auch auf eure Fragen und Anregungen sehr gespannt, um die noch zu ergänzen. Wenn ihr heute da rausgeht, in quasi da, wo Auftraggebende entscheiden, wir wollen Open Source, aber das auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, dann genau das, was wir hatten. Klärt die rechtlichen Dinge für euch, aber vor allen Dingen auch für die Mitarbeitenden. Das ist einmal Fleißarbeit, aber entlang dieser Punkte, darf ich das, in wessen Namen, was ist und wie, schreibt das einmal auf. Was ich auch immer wieder feststelle, bringt die Menschen, die, wenn ihr Personalverantwortung habt, in diesem Projekt wesentliche Rollen einnehmen sollen, stärkt ihre Position, macht sie zu echten Stakeholdern, die auch über eine Entscheidungskraft verfügen. Nichts ist schlimmer, als auf Seiten des Auftragnehmers mit Leuten zu reden, die keine Entscheidung fällen dürfen. Weil wir müssen an dieser Stelle Entscheidungen herbeiführen und wissen erst danach, ob es richtig war. Aber das ist normal, wenn man Softwareentwicklung macht. Also stärkt sie, weil es allen hilft. Das ist so ein bisschen nicht despektierlich verstehen, aber ganz ehrlich, ich habe ganz wenig Projekte auf dem Tisch, die so hochgradig innovativ sind, dass ich sage, wow, das habe ich noch nie gesehen. Ja, und wenn mir jetzt irgendeine Verwaltung sagt, ich brauche eine neue Webseite und die heute immer noch irgendwie fragen müssen, wer ist meine Zielgruppe, lass uns mal einen Workshop dafür machen, dann ist da was falsch, was ganz grundsätzlich falsch. Weil ehrlich gesagt, jedes Bundesland und jedes Ministerium, Webseite auf Bundesebene hat irgendwie Bürgerinnen und Bürger als Zielgruppe und die wollen sowas Billo-mäßiges machen, wie ihren Personalausweis verlängern oder umziehen oder sonstige sogenannte Verwaltungsdienstleistungen machen. Und auf einer Webseite sind die, vielleicht um sich das Bild der Bürgermeisterin anzugucken, aber man muss nicht Workshops damit machen. Also guckt, ob es sowas schon gab, was ihr wollt. Und orientiert euch an dem und nicht tut nicht so, als ob es das noch nie gab. Gerade wenn es darum geht, größere Software, und ich rede jetzt nicht über Webseiten-Relaunch oder so ein Klatsch, sucht euch Mitstreiter von Anfang an, weil eure Budgets im Zweifel immer zu klein sind. Und das, was ihr vorhabt, wenn es das noch nicht gibt, da wird es andere geben, die das auch brauchen. Vielleicht wissen sie es noch nicht, dass es das als Idee gibt, aber sucht sie euch. Sucht sie euch, bildet Allianzen, sucht euch Mitstreiter, formuliert das gemeinsam aus. Es macht nicht nur Spaß, es ist tatsächlich auch ein wesentlich sinnvollerer Einsatz von unser aller Steuergeld. Diesen Dreh über die generische Entwicklung und die Verprobung, das ist schon ein bisschen advanced, da muss man auch mehr als einmal drüber reden, damit man die Idee dahinter versteht. Aber auch da sage ich, das ist ein wesentlicher Baustein, der auf die sinnhaftige Nachnutzung und nicht einfach nur entwickeln und über den Zaun werfen und jemand anderes könnte es sicher schnappen. Und persönlich als Umsetzender sage ich, bringt euch in die Position, Teil des Teams zu sein, weil der Erfolg eures Vorhabens liegt ganz maßgeblich oder hängt ganz maßgeblich davon ab, dass ihr das mittreibt. Wir können ja anstellen, was wir wollen, und ihr könnt uns ja auch mit Geld bewerfen, aber wir werden das einfach nicht, also wir sind keine so-called Domänenexperten für euer Thema, für eure Branche. Wir müssen das zusammen mit euch machen, und dazu müsst ihr Teil des Teams werden. Was anknüpfend an vorhin dann auch sowas bedeutet wie, stellt personelle Ressourcen zur Verfügung. Das geht leider immer unter. Wenn man das so macht, wie das der Landschaftsverband hat oder gemacht hat, dann plant auch mehr als nur quasi euer kleines Projekt, sondern denkt darüber hinaus. Also wir machen sowas wie Flyer, wir gehen auf Messen. Ja, wir stellen Mitarbeitende des Landschaftsverbandes, also nicht ich, sondern der Landschaftsverband stellt eigene Mitarbeiter frei dafür, dass die auf solchen Veranstaltungen auftreten können und Vorträge halten, dass sie auf Messen gehen und das Fähnchen für eine freie Software hochhalten und ihr eigenes Projekt hintanstellen, um sagen, naja, es ist gestartet, weil ich Folgendes vorhatte, jetzt ist es aber was Größeres geworden und jetzt trage ich das Fähnchen hoch, weil es auch in unserem Interesse ist, dass wir neue MitstreiterInnen finden, die mit ihrem Budget die Software weiterentwickeln, weil das die Wette ist. Denkt über die Projektlaufzeit hinaus, hat genau damit zu tun, irgendwann ist die Kohle alle, irgendwann ist das Fördervorhaben alle, aber die Software will weiterentwickelt werden. Also was sind die Pläne und was sind die Strategien dafür? Ein paar haben wir angerissen, aber vielleicht fallen euch noch andere Sachen ein. Und was ganz am Anfang steht, schreibt sinnvoll aus. Ja, also wer von uns hier irgendwie in Agenturen arbeitet und schon mal Ausschreibungen gelesen hat, eine der schlimmsten Sachen ist, wir schreiben zwei Lose aus, eins für Designs, eins für Umsetzung, idealerweise zwei unterschiedliche. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die das Design entwickeln, wissen nicht, welche Technik eingesetzt werden soll. Und die die Technik programmieren sollen, wissen nicht, was für ein Design kommt, aber beide sollen einen Festpreis machen. Und was auch ganz schlimm ist, die meisten Auftraggebenden haben leider immer noch das Verständnis, dass das Design das Konzept wäre, was einfach inhaltlich falsch ist. Das Design ist das, was es nachher hübsch macht, was nachher Usability oben rüber packt, was sagt irgendwie, hier stimmen die Hausfarben, das ist mein Corporate Identity, bla bla bla. Aber es ist kein Konzept. Design ist kein Konzept. Wenn ihr feststellt, irgendwie in der Ausschreibung fehlt ein drittes Los, dann ist das Los 1, Konzept. Und dann gibt es vielleicht noch ein zweites und das nennt sich dann Umsetzung. Und auch jede Agentur hat irgendwo im Netzwerk oder in eigenen Ressourcen die Möglichkeit, Design zu machen. Also wenn es nicht darum geht, sich ein grundsätzlich neues Corporate Design zu geben, was man losgelöst davon betrachten kann, dann ja, aber bitte nicht für Software und auch schon nicht für Website-Relaunches. Dann macht ab Tag 1 Öffentlichkeit Arbeit. Also besser ist eigentlich, bevor ihr anfangt, dieses Vorhaben auszuschreiben und zu starten, macht eigentlich schon ab Tag minus 365 Öffentlichkeitsarbeit für das. Erzählt darüber, was ihr vorhabt und sprecht darüber. Und natürlich der allgemeine Aufruf, da wo ihr könnt, erzeugt Lautstärke. Ich habe mich mal mit Saskia Esken unterhalten, die einen Vortrag gehalten hat, den ich normalerweise halte und meinte, wieso hältst du meinen Vortrag? Und sie so, weil wir in einer Bubble sind und weil ich verstehe, worum das geht, aber ich habe 1500 Kollegen und Kolleginnen und die wissen das nicht. Das heißt, Stefan, du musst das noch 1500 Mal machen. Und dann habe ich kurz durchgerechnet, habe gedacht, ich werde zu alt sein, um das zu machen. Also wir können nur gemeinsam Lautstärke erzeugen, um auf diese Themen aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, irgendwann von allen mal gehört zu sein und diesen ganzen Bullshit, der da draußen leider heute existiert, auch ein bisschen in die besseren Bahnen zu lenken. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe jetzt schon Fragen.
Macht nichts. Wer kennt den Customer Product Management?
Wie heißt der?
Customer Product Management.
Customer Product Manager.
Management.
Okay, das klingt abstrakt. Also meinst du tatsächlich eine Person?
Das oder? Regelwerk, wie in der Bundeswehr Rüstung läuft. Ah. Keiner. Also wenn wir rüsten, ich bin zufälligerweise aus dem Sektor, wenn wir rüsten, dann haben wir einen ganz klaren Auftrag. Und wenn der Auftrag erfüllt ist, findet keine Weiterentwicklung statt. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass öffentliche Verwaltung einen Auftrag hat, etwas zu erzeugen und die Weiterentwicklung erstmal primär nicht im Auftrag ist. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wie das beim Land ist, bei den Kommunen kann ich nicht sagen, aber bei uns bei der Bundeswehr ist das so.
Okay, danke für das.
Da Änderungsforderungen und Änderungsgenehmigungen sind offizielle Dokumente, die wieder Geld besorgen. Und die sind dann quasi eine Weiterentwicklung. Das ist ein gewisser Widerspruch bei Software oder bei Hardware. Ich sage mal, Panzer rüste ich anders als Software. Aber das, darüber muss man sich im Klaren sein.
Also ich bin ja kein ganz großer Freund von Bashen. Ab und zu mag ich das, aber ich musste einen Mahnbescheid erstellen. Und als ich die Webseite öffnete, dachte ich, ich lieg einem Scammer auf. Ich zeige euch mal, was ich meine. So rum geht das. Ich weiß nicht, wer schon mal bei euch auf einem Online-Mahnantrag war. Also ich habe das nicht ernst genommen. Und vor allen Dingen, wenn man runterscrollt, jetzt bin ich beim Mahngerichte gelandet. Wenn man runterscrollt, gibt es echt noch den wichtigen Hinweis für Nutzer des IE6 ohne Service Packs 1. Ich habe mal versucht rauszufinden, welches Jahr das gewesen ist, solche Warnungen rauszupacken. Aber es hat sich einfach falsch angefühlt. Das ist eine, ich sag mal, Bürgerleistung, die ist nicht mobil. Die schreit danach, dass ich schon in den 90ern nicht hübsch war. Und ich dachte, ich bin falsch. Ich habe noch keine Daten eingegeben, aber ich werde das ausprobieren müssen. Da fehlt mir ganz klar, der Kunde ist Teil des Teams. Ja, also da gibt es keine Maintenance dafür. Da gibt es keinen, der sagt irgendwie, hey, können wir den Hinweis entfernen? Können wir das mal mobil machen? Können wir das mal weiterentwickeln? Das ist eine Leistung, die einfach da sein muss. Also ich schreibe mir gerne nachher nochmal auf, wie dein Wort da hieß, damit ich es mit aufnehmen kann, aber das müssen wir abschalten. Das geht nicht mehr. CPM, okay. Schreibe ich mir mal gleich auf da unten.
Stefan, wenn du fertig aufgeschrieben hast, habe ich eine kleine Frage, verständnistechnisch. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich mache auch viel mit der öffentlichen Verwaltung auf Bund, Land und auch auf europäischer Ebene. Weil du gerade sagtest, behördliche Stellen und oder Länder oder Ämter haben ja halt einen Auftrag sozusagen, da müssen wir keinen Workshop mehr andenken und oder ansetzen, weil eigentlich ist klar, sie müssen etwas für die Bürgerinnen und Bürger machen. Aber genau das Beispiel, was du jetzt gerade gezeigt hast, mit der Kontinuität, mit veralteten technischen Ausgangsmaterialien, veraltete Browser-Technologien beispielsweise und oder vielleicht auch geänderte gesetzliche Anforderungen oder so. Hast du wirklich den Eindruck, wenn du mit deinen Kundinnen sprichst, dass die wirklich vollumfänglich verstanden haben, was ihre eigentliche Aufgabe im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern wirklich ist? Oder ob sich dann nicht vielleicht doch nochmal ein Workshop lohnt, um gegebenenfalls ihre zielgerichteten Tätigkeiten nochmal zu hinterfragen?
Sehr schöne Frage. Also in meiner Welt gibt es einfach Standardsoftware aus dem freien Open-Source-Bereich für fast all diese Lösungen. Und wenn wir das nicht schaffen, irgendwie tatsächlich zentral hinzubekommen, dann ist mein Lieblingsbeispiel aus Mülheim an der Ruhr, wo es einen Systemadministrator gibt, der nicht nur für seine Netzwerke zuständig ist, sondern auch für seine Webseiten. Und der, habe ich dann gelernt, Mülheim an der Ruhr ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und dann hat er so Länderaufträge bekommen, wie melde zentral, wie viel Tonnen gelbe Kilogramm Shit du da irgendwie in irgendeiner Periode hast. Und die musst du bitte melden zu unserem Landesportal. Und davon gibt es irgendwie 50 oder 100 Fragen. Und der hat sich tatsächlich kleine Open-Source-Software, Skripte und Erweiterungen gebaut und hat die dann angefangen, in seinen Administratorinnen-Stammtischen mit anderen zu teilen. Weil diese anderen Kommunen auch alle diese Probleme haben und alleine gelassen waren. Und insofern sage ich, das entwickeln wir einmal und dann tragen wir dieses Wissen darum, aber ohne diesen ganzen Ballast von: Du hast eine Zielgruppe, das sind die BürgerInnen. Und die haben folgendes Begehr. Deshalb machen wir mit dir jetzt ein Hem. Ich glaube, das muss nicht passieren. Ich glaube, wir müssen die Software einmal sinnvoll auf einer möglichst Richtung 100% sagen, das ist das, was es tut. Und danach müssen wir es wie Standardsoftware begreifen und einführen. Beantwortet das so ein bisschen was? So ein bisschen.
Jein, du hast natürlich recht, aber Technik alleine, glaube ich, reicht da nicht aus. Und es geht auch darum, ja, es ist cool, wenn wir so einen Admin haben, der genau dieses Verständnis hat. Aber ich glaube, wir haben in der öffentlichen Verwaltung einen sehr großen Anteil, gerade auf der entscheidenden Ebene, die mehr eine Verweigerungshaltung, möchte ich jetzt mal ganz negativ formulieren, in sich trägt und somit dieses bürgernahe Verständnis weiterhin geweckt werden muss. Selber wenigstens einmal zu versuchen, in der Richtung zu denken, bevor man halt eine technische Lösung andenkt. Nicht, weil ansonsten landen wir wieder da, was ich immer gerne oder auch erfahre, ist nicht, es darf nicht heißen, können Sie sich ausweisen, wer sind Sie, sondern es muss heißen, was können wir für Sie tun? Und genau dieses Change Management, das meine ich. Und da nützt uns keine Technik der Welt was.
Okay. Check. Also diese Art von Workshops kann man, glaube ich, nicht oft genug halten.
Auch wenn wir jetzt beim kommunalen Sektor sind. Die entscheidende Frage ist, wer hat in der Kommune die Entscheidung und wie viel Ahnung hat der von IT? Ich drücke es mal ganz platt raus. Wenn ich natürlich einen Admin habe in Mülheim an der Ruhr, wo ich zufälligerweise geboren bin, insofern kenne ich die Stadt, dem man auch die Freiheiten lässt, dann ist das sehr gut. Ich habe Informationen, die sind jetzt eigentlich ein paar Tage alt, so ich sag mal 10 Jahre, da habe ich mich mal intensiv um DMS gekümmert, Dokumentenmanagementsystem. Da hatte St. Augustin sich, meine ich, auch mit Troisdorf und Hennef mal so ein bisschen kurz geschlossen. Weil selbst so eine Kommune wie St. Augustin, wo wir jetzt gerade zu Gast sind, die haben nicht die Masse an Leuten, die überhaupt Ahnung haben und fehlerfrei IT sprechen können. Das ist das Riesenproblem. Und denen dann zu vermitteln, die wenigen, die sie haben, und die Leute, die dann vielleicht noch in der Kommune sind, ich sag mal Freiwillige Feuerwehr und so weiter, die haben ja alle Bedarf an solchen Lösungen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wenn die Dienstposten haben und die kriegen keine Leute drauf, das ist ja jeden Tag in der Presse, dann nützen mir die NNs, die Not Names, nur auch nichts. Das ist das Riesenproblem. Ich kann aber jetzt nicht für St. Augustin sprechen, wie da die Situation aussieht, weil ich sie einfach nicht kenne aktuell.
Lass mal kurz dein Mikrofon da bei dir, weil mich würde jetzt mal interessieren, was hast du für konstruktive Vorschläge, wie wir das lösen? Also ist das was, was wir systemimmanent in der Verwaltung gelöst bekommen oder braucht das die Zivilgesellschaft? Weil ich weiß doch gar nicht,
Ich habe auch keine Patentlösung. Okay. Ich kann nur für uns jetzt reden, wo wir im Rüstungsgeschäft sind. Wir haben das ist auch öffentlich bekannt, in der großen Rüstungsbehörde, dem BEIN, zigtausende Dienstposten offen, die kriegen wir nicht besetzt. Die sind anerkannt, die kriegen wir nicht besetzt.
Ah, guter Punkt, den habe ich vergessen. Was mir natürlich.
So, und ich habe selber einmal erlebt bei einem Projekt, wo mir dann ein Präsident sagte, der ist mittlerweile im Ruhestand, insofern kann ich darüber reden, sehen Sie zu, wie Sie klarkommen, die weiteren 6 Leute, die Sie haben wollen, für gewisse Themenbereiche habe ich nicht.
Also ein Punkt, der mir gerade einfällt.
Das ist oftmals das Problem. Diejenigen, die den Bedarf haben, wir reden von Bedarfsträgern, die potenzielle Nutzer sind, die es nachher organisatorisch, also ich meine jetzt nicht Personen, die es nachher anwenden sollen, die zusammenzubringen mit den Leuten, die es nachher in Software gießen und customizen und so weiter und nachher betreiben, ist eine riesen Herausforderung.
Ja, sehe ich alles nicht. Also wer mir einfällt, ich habe mit einem kommunalen Rechenzentrum zu tun gehabt und die haben das Problem, dass sie ihre Stellen nicht besetzt bekommen haben. Und ich habe ihnen Vorschläge gemacht, richtet in eurem schönen Rechenzentrum mit eurer Cafeteria und dem Blick über die Stadt einfach mal eine User Group aus. Weil ihr habt ja mit Software zu tun. Dann ladet doch mal die Community dieser Software einfach zu euch ein. Kostet euch 2 Kisten Bier und 3 Kisten Club Mate und vielleicht einmal sauber machen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Weil das war ein öffentliches Gebäude, dann musste man irgendwie Zeiten, da muss man den Wachschutz unten, da muss man die Putzkolonne irgendwie anders und bis man das durch hat. Weißt du, irgendwas musst du machen, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, dann mach das. Wenn dein Interesse in irgendeiner dieser Communities liegt, mach das direkt für die Community.
Ja, sind wir auch dran. Wir haben ein altes, hässliches Bürogebäude in Bonn-Beuel. Da gibt es so ein paar Hochhäuser, da kann man mal reingehen. Da machst du nichts mehr. Die sind noch angemietet, da machst du nichts mehr. Da ist noch keine Kantine, kein gar nichts. Da kommen wir jetzt momentan aus der Nummer nicht raus.
Dann kennst du vielleicht Community und deren teilweise Probleme mit Stammtischen nicht. Die gehen in Bars, die gehen in Kneipen, die gehen versuchen, ein Hinterzimmer zu bekommen oder sie gehen immer wieder zu den gleichen Agenturen.
Abends in die Bars, da habe ich noch was anderes vor. Ist da hinten im Gang an der ersten Stelle OpenStreetMap. Nein, es ist ein Riesenproblem. Ich meine, wir gehen schon hin, wir kriegen auch schon viel Personal von außerhalb, also Leute, die in der Industrie waren, versuchen wir reinzuholen. Teilweise mit gutem Erfolg, teilweise mit schlechtem Erfolg. Aber wie gesagt, bei uns in der Abteilung sind 75% der Dienstposten besetzt. 25 etwa unbesetzt. Also wir suchen immer noch. Bea Pers ist hier vorne auch in St. Augustin. Man kann sich bewerben.
Mission accomplished. Gibt es noch eine Webseite dazu, wo man sich bewerben kann? Karriere.bundeswehr.de. Gibt es schon lange, genau.
Ich meine, wir IT-Leute, wir haben natürlich einen Nachteil, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann die Leute ins Rechenzentrum nehmen, dann pfeift's, dann heult's und dann blinkt's. Das Heer hat es da einfacher. Die stellen Panzer hin, machen einmal Wenden auf der Hochachse und haben natürlich ein publikumwirksames Event gemacht. Über Leo 2 ist in der letzten Zeit genug geredet worden.
Hier ist noch eine Meldung.
Entschuldigt, also hoffentlich haben auch noch andere Fragen. Ich will mich jetzt gar nicht vordrängeln. Sag mal, der quasi grenzüberschreitende Terminaustausch, weil Thema Ländergrenzen, weil du es gerade so schön nochmal gesagt hast. Ostwestfalen-Lippe, nein, da möchte man nicht tot über den Zaun hängen, würde irgendein ehemaliger Düsseldorfer Oberbürgermeister vielleicht gesagt haben. Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch quasi auf eine Art Terminstandard für Veranstaltungen länderübergreifend habt verständigen können, um das Ganze überhaupt in die, weil du es gesagt hast, europäische prototypisierte Gaia-X-Umgebung zu schubsen, also quasi Standardisierung.
Ja, also das Gute ist, es gibt ja doch einige Standards im Bereich Termine und wir betrachten das halt nicht nur für Zeitzone und ähnliche Sachen, sondern wir betrachten das halt auch auf der Ebene von den Austausch von Metadaten zum Beispiel für Accessibility. Und da stellen wir an vielen Stellen fest, dass die bisherigen, ich nenne die immer gerne Ontologien, noch nicht so weit sind, dass sie auch all unsere Wünsche oder auch eigenen Überlegungen berücksichtigen. Wir versuchen jetzt erstmal so einen ersten Aufruf oder Aufschlag zu machen und den zu verproben. Jetzt nicht, weil wir größenwahnsinnig sind, gehen wir davon aus, dass er danach irgendwie für immer und ewig in der Welt als neuer DIN-Standard festgeschrieben ist. Aber unten in der Ausstellungshalle, ich habe leider den konkreten oder korrekten Namen vergessen, gibt es die European Council for Accessibility Center oder so ähnlich. Also weil, wer es noch nicht weiß, ab 25 werden auch Nicht-Behörden-Webseiten relevant, was Accessibility angeht. Ähnlich dramatisch wie, wenn ihr den Datenschutz nicht eingehalten habt und GDPR. Und weil wir riesen Abmahnwellen hatten, gibt es jetzt quasi aus Deutschland heraus die Idee, wir bieten ein Beratungscenter dafür an. Und das ist dieser unaussprechliche 4-Stellen-Dingsbums-Name, den ich aber fürs nächste Mal sicherlich drauf habe. Und mit denen habe ich gerade heute gesprochen, ob sie uns Kraft ihrer Expertise nicht genau bei der Ausformulierung dieser Standards bis auf die unterste Hierarchieebene der Ontologie helfen können. Weil genau die brauchen wir, um dann einfach ein Mapping zwischen den unterschiedlichen technischen Systemen herzustellen, um diese Daten auszutauschen. Termine ist aber nicht so schwer, also das ist relativ einfach. Bei diesem vernetzte Kulturplattform geht es dann aber letztendlich auch noch um ganz viele andere rechtliche Fragen. Was ist, wenn wir da User-Generated Content haben? Was ist, wenn wir Kommentarfelder haben? Was ist, wenn wir Profile haben? Was ist, wenn wir ein Monetarisierungsmodell haben, wie einen Affiliate-Link zu einem Kartenshop? Wer macht dann welches Profit-Sharing mit wem? Und da sind wir so in den ersten Aufschlag, um uns eigentlich erstmal überhaupt zu vergegenwärtigen, was wir alles klären wollen innerhalb eines viel zu kleinen Budgets und einer viel zu kurzen Zeit, weil natürlich das, was wieder irgendwie ausgegeben wurde für den Datenraum Kultur, fließt ganz viel in hübsche Veranstaltungen mit wichtigen Leuten, die eingeladen werden und essen und auch ganz viel, Studien. Und relativ wenig Geld dann in konkrete Projekte, die das dann verproben dürfen. Ich will mich nicht beschweren, ich will nur sagen, das habe ich immer kennengelernt. In den großen Fördertöpfen ist das so, dass halt irgendwie viel Papier produziert wird und relativ wenig Praxis. Damit müssen wir leben, deshalb sind Dinge halt auch mit einem Wurf meistens nicht zu schaffen. Weil das die das ausbaden müssen, die sind dann halt sehr spät in der Kette des Gießkannenprinzips dann dran. Aber auch das können wir ändern. Das liegt an uns. Ich meine das ganz ehrlich. Irgendwie mein Job kann nur der sein, oder das ist sozusagen meine Mission, euch dafür zu begeistern, mit aufzustehen und das alles zu verändern und irgendwie, weil wir können das. Wir beweisen das Tag für Tag. Wir sind hier auf der Frostcon. Ja, das ist hier, wir sind hier schon in unserer Freizeit da. Wir können auch noch darüber hinaus Dinge machen. Vielen Dank, dass du da bist. Obwohl du so Du wohnst doch um die Ecke, okay. Was ich, und das ist der letzte Werbeblock irgendwie, ich habe euch Flyer da gelassen. Wenn ihr also irgendwo in der Region darunter leidet, dass ihr nicht wisst, wo ihr abends hin sollt, weil irgendwie am liebsten zieht man weg, dann findet jemanden in eurer Region, der sich für Kultur stark machen möchte. Und die gute Nachricht, diese Software ist frei und sie ist nicht nur einfach Nachnutzung, sondern sie hat ein nachhaltiges Nachnutzungskonzept. Und sie ist nicht einfach nur über den Zaun geworfen. Danke.